Marissa Mayer has a responsibility to the larger picture.
Mm-hmm.
And I don't think she doesn't seem like the type of person who would do this without thought.
No.
But, yeah. This is why I work here in my nice little 13-person studio where I force people to come to work even when they're sick.
It is not very nice.
I don't care. You want to get paid, you come to work.
Disease vectors everywhere.
We have a room for the diseased people.
Are we sitting in it right now?
I hope not.
This is a dramatic reenactment of the Bunnies Made of Cheese posting from Chad Orzel's Uncertain Principles blog. The dog is standing at the window, wagging her tail excitedly. I look outside, and the backyard is empty. What are you looking at?
Bunnies made of cheese.
There are no bunnies out there, and there are certainly not any bunnies made of cheese. The backyard is empty.
But particles are created out of empty space all the time, right?
Have you been reading my quantum physics books again?
It's boring here when you're not home. Anyway, answer the question.
Well, yes, in a sense, they're called virtual particles, and the zero-point energy of the vacuum can occasionally manifest as particle-antiparticle pairs.
See? Bunnies made of cheese.
You're wagging your tail. I'm not sure how that helps you. The virtual particles that are created from a vacuum fluctuation have to annihilate in a very short time in order to satisfy the energy-time-uncertainty relationship. So like a virtual electron-positron pair lasts something like 10 to the negative 20 seconds before it disappears. They're not real particles.
But they can become real, right? I mean, what about the Hawking radiation?
You're smart for a dog. Well, yeah, in a sense. The idea is that a virtual pair created near the event horizon of a black hole can have one of its members sucked into the black hole, at which point the other particle zips off and becomes real. The energy to account for the mass has to come from somewhere. So the black hole loses a tiny bit of mass.
Bunnies made of cheese.
What?
Look, virtual particles are created all the time, right? Including in our backyard.
Yes, that's right.
Including bunnies, yes.
Well, technically, it would have to be a bunny-anti-bunny pair.
And these bunnies, they could be made of cheese.
It's not very likely, but I suppose in a Max Tegmark sort of everything possible must exist kind of universe, then yes, there's a possibility that a bunny-anti-bunny pair made of cheese and anti-cheese might be created in the backyard, but...
And if I eat one, the other becomes real!
Yeah, but they wouldn't last very long before they annihilate...
I'm very fast.
Given the mass of a bunny, they'd only last 10 to the negative 34th seconds, if that.
In that case, you better let me outside so I can catch the bunnies made of cheese.
If you wanted to go outside, why didn't you just say that?
What sort of blog post would that be? Anyway, bunnies made of cheese!
I still don't see any bunnies, but there is a squirrel by the bird feeder.
Ooh, squirrels!
Komport Nummer 369, Lamed. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 369. Komport, den ich am heutigen immer noch empfindlich kalten, aber nicht mehr verschneiten. Es liegt auch kein Schnee mehr rum. Freitag, dem, was haben wir doch gleich, 5. April 2013 aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 9:31.
Jawohl. Kalendertag, muss ich doch gleich mal nachgucken. 95 ist das heute. Und empfindlich unwarm. Aber ja. Das Intro nebenbei ist aus der Let's Make Mistakes Folge 84 und einem ganz uralten Buzz Out Loud. Das war mal ein Podcast, den gibt es inzwischen gar nicht mehr. Und was ihr hier aber auf die Ohren bekommt, sind keine Käsehasen oder Deceased-Rum, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen Politik, einem Teil Technik mit Mafia und ein bisschen Space. Und was ihr jetzt gerade genau hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich mal wieder eine Terrorecke eingefunden hat, in der es Wahlkrämpfe gibt, neue Meldungen aus bzw. zu Atomen und mehr. 0 Grad, passing, launziger, relativ zu. Chillige Greetings, die 0 Grad, Comfort Level wie minus 4, es könnten aber auch minus 1 Grad sein, die dann Windchillen wie minus 4. Jawohl. Weil der Wind Dingser bis 15 km/h oder hier 11 aus dem North macht. 5 nach 7. So, heute hatte ich auch immerhin Kaffee. Und dann hätten wir hier wieder die Terror-Ecke, die da mit dem NSU-Block losgeht. Da gab es nämlich erstmal die XV-Hilfe, weil ein ehemaliger V-Nazi des Verfassungsgeheimdienstes hat laut einem Magazin möglicherweise den rechtsextremen NSU-Terroristen beim Anmieten von Autos geholfen. Bei der Suche nach Unterstützern des nationalsozialistischen Untergrunds seien die Ermittler auf einen langjährigen Rechtsextremisten gestoßen. Dieser habe bis kurz nach der Jahrtausendwende für den Verfassungsgeheimdienst gearbeitet. In Unterlagen einer Zwickauer Autovermietung hätten Beamte Verträge für Fahrzeuganmietungen auf seinen Namen gefunden. Es gebe zeitliche Überschneidungen mit zwei dem NSU zugeschriebenen Morden 2001. Womit wir dann genau das hätten, wovon wir ausgehen durften, dass es das gibt. Nämlich Hinweise darauf, dass bezahlte, von Geheimdiensten bezahlte Nazis und die Mordnazis einen nicht nur zufälligen Zusammenhang haben könnten. Da hinten liegt noch Schnee. So, Reste. Nicht allerletzte Reste, aber... Na gut, das sind Pfennigabsätze, die dürfen Peng machen. Dann gab es ein Sturicht, oder das Sturicht, weil trotz massiver Kritik im In- und Ausland, das Oberlandesgericht München wird das Zulassungsverfahren für Journalisten im NSU-Mordprozess nicht ändern. Es bleibe bei der Akkreditierungsliste, sagte OLK-Präsident Karl Huber. Danach erhält kein einziges türkisches Medium einen garantierten Platz im Gerichtssaal, obwohl die meisten Mordopfer türkische Wurzeln hatten. Huber lehnte auch eine Videoübertragung des Prozesses für Journalisten in einem anderen Saal ab. Das hatten Juristinnen und Politiker zuvor gefordert. Ich meine, ist schon ziemlich dreist, was die da abziehen am OLG München. Na, nur noch mal zum Mitmeißeln. Bei der RAF damals haben sie einen eigenen Gerichtssaal gebaut, um so viel Öffentlichkeit herstellen zu können wie nötig. Ich meine, okay, das waren auch die bösen, bösen Linksterroristen. Jetzt gibt's die bösen, bösen Rechtsterroristen, beziehungsweise eben die eine davon. Und da können wir jetzt leider aber nichts machen. Mehr Räumlichkeiten haben wir nicht. Ja, oder anders ausgedrückt, man darf durchaus auch der Meinung sein, dass also mindestens mal politisch das OLG München vielleicht ungeeignet sein könnte für diese Verhandlung. Aber hey. Gab es am Samstag diese Meldung. Auch am Samstag habe ich mir hier die Obfehler reingeklebt. Einer der Nebenkläger im NSU-Prozess hatte das Oberlandesgericht München wegen seiner Akkreditierungspraxis kritisiert. Das Gericht handelte nach der Devise, wenn es einen Bock zu schießen gibt, dann schießen wir ihn auch, sagte Rechtsanwalt Mehmet Daimagüler der einer Zeitung. Hier werde eine Riesenschanze vertan, das Funktionieren des Rechtsstaats zu demonstrieren. Vor allen Dingen, wo ja die NSU nun gerade als wunderschöner, bedauerlicher Einzelfall, da sind halt mal Pannen passiert, verkauft wurde bisher. Also ich meine, ja, man kann jetzt argumentieren, das waren alles bedauerliche Pannen. Dann sollte man aber sich vielleicht ab dem Zeitpunkt, wo eine bekannt sein darf, dass es sich dabei um bedauerliche Pannen handeln sollte, darauf achten, nicht neue bedauerliche Pannen zu bauen, wie zum Beispiel türkischer Presse den Zutritt zu dem Gerichtsverfahren aus rein formalen natürlich Gründen zu verwehren. Na, da wies jetzt auch irgendwer darauf hin, als ein gewisser deutscher Jugendlicher in der Türkei wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht stand, hat überhaupt niemand auch nur den Hauch von Anstrengungen unternommen, deutschen Medien den Zutritt zur Gerichtsverhandlung zu verwehren. Ja, okay, die Vorwürfe sind eine ganze Spur kleiner gewesen. Und man kann durchaus auch argumentieren, naja, türkische Medien hatten da vielleicht nicht so dringendes Interesse dran, weil das mutmaßliche Opfer war ja, glaube ich, auch irgendwie nicht türkisch, sondern irgendwie britisch, irgendwie so. Na, also, könnte man jetzt argumentieren, aber man kann einfach auch mal zur Kenntnis nehmen, das OLG München reißt hier mit dem Arsch ein, was auf der anderen Seite gerade die Politik versucht, noch irgendwie hinzubiegen, dass das ja bedauerliche Einzelfälle, Pannen, kann ja mal passieren waren. Wo sich inzwischen ja nun einigermaßen offensichtlich rauskristallisiert, dass das mit dem bedauerliche Einzelfälle kann ja mal passieren, dann schon ein bisschen dünn wird, argumentativ. Aber, Jetzt mache ich mir aber doch die Jacke nochmal zu. Es fühlt fühlt sich dann doch noch nicht warm an. Es sei ein Fehler gewesen, das Verfahren nach München zu geben. Das Akkreditierungsverfahren hat zur Folge, dass kein türkisches Medium einen garantierten Platz im Gerichtssaal bekommt. Wie war das? 50 Plätze? Und das erste türkische Medium sitzt in der Warteliste auf Platz 75. Das heißt, man müsste also auch nicht nur von den Medien, die da jetzt sitzen, einige zur Sitzaufgabe bringen, sondern man müsste dann auch von denen auf der Warteliste noch wieder einige dazu bringen, dass die in Wartelistenplatz dann auch nicht wahrnehmen wollen. Und dann ist ausgedrückt, es wird eng. Na, ich meine, okay, man kann umgekehrt auch argumentieren, was hat eigentlich ein türkisches Medium zu suchen? Bloß jetzt politisch über, ja, aber wir halten uns hier nur an die Regeln, einzureißen, was ohnehin nicht mehr zu retten ist, ist schon echt dumm. Mag ja sein, dass ihr euch an die Regeln haltet. Nur, dann wäre es vielleicht mal sinnhaft, darüber nachzudenken, inwiefern welche Regeln wo jetzt noch sinnvoll sind. Okay. So, am Dienstag gab es dann Straf-V. Viele V-Nazis, das Verfassungsgeheimdienstes in der Neonazi-Szene, sind nach einem ARD-Magazin-Bericht Kriminelle. Nach einem ARD-Bericht Kriminelle. Das Magazin Report Mainz hat das Wirken von 50 rechtsextremen Verbindungsleuten des Inlandsgeheimdienstes in Bund und Ländern analysiert. Fast jeder vierte habe während der Informantentätigkeit Straftaten begangen. Dazu zählten unter anderem Nötigung, Körperverletzung, Aufruf zum Mord, Waffenhandel, Bombenbau und Brandanschläge. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, die V-Nazis sind das, was, wenn es denn Leute islamischen Glaubens getan hätten, Terroristen genannt wird. Na? Also, ja, wir haben hier die very law-abiding citizens. Nein, ihr habt da Nazis. Nazis, die sowas tendenziell eher üblich machen. Die da keine Skrupel bei haben, offensichtlich. Na, können wir jetzt irgendwie auf die Idee kommen, dass das eventuell heißen könnte, dass also die Inlandsgeheimdienste Terroristen bezahlen. Na, und dann ist der Sprung dann ganz und überhaupt gar nicht mehr weit, zu sagen, naja, wer sagt denn eigentlich, dass sie nicht auch mal den einen oder anderen oder insgesamt 9 Morde billigend in Kauf genommen haben? Beim 10. Mord, da hat sich ja die Polizei auch nur deswegen aufgeregt, weil die Frau Kiesedöner nun mal bei der Polizei war. Sonst hätte die Polizei doch den Arsch auch wieder keinen Millimeter bewegt. Na, das ist ja sowieso an der ganzen Geschichte der größte Brüller. Da werden einfach mal 9, Anführungszeichen, Döner, Anführungszeichen, ermordet. Und die Bullen haben nichts Dringenderes zu tun, als in Arschplatz zu sitzen. Ja, ach, Bosporus, Pap, Döner, Pö, drauf geschissen. Na, da wird eine Polizistin umgebracht. Oh nein, das geht nicht. Wir müssen jetzt dringend alle Ermittlungsmethoden, die wir irgendwie haben, ausschöpfen. Bis hin zu, das war ja die Geschichte mit den DNA-Proben, die, wo die Polizei zu blöd war, Probenstäbchen zu verwenden, die zur DNA-Probenahme überhaupt zertifiziert sind. Und damit ein Stäbchen genommen haben, die waren schon kontaminiert. Und die Verpackerin in der Firma, deren DNA da kontaminationsweise dabei war, hatte nur Glück, dass sie nie einem Bullen in die Finger gefallen ist, der sie kontrolliert hätte, weil dass die ohne Verletzungen da rausgekommen wäre, darf als extrem unwahrscheinlich gelten. Na, aber nein, Polizistin würde doch nie Straftaten begehen. Sternchen, außer wenn sie es tun. Ja. Das Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst hat sich übrigens zu dem Bericht dann nicht geäußert. Logischerweise. So, dann gab es eine Zuschwerde. Der Streit um den Zugang zum NSU-Prozess beschäftigt nun auch das Bundesverfassungsgericht. Wie ein Sprecher bestätigte, ist eine erste Beschwerde in Karlsruhe eingegangen. Laut einer Zeitung wehrt sich eine in Deutschland lebende Türkin dagegen, dass alle Zuschauer beim Betreten des Gerichtssaals ihren Ausweis kopieren lassen müssen. Moment. Ausweis kopieren lassen müssen? Gab's da nicht irgendwie ein entsprechendes Ausweisgesetz? Personalausweisgesetz fällt mir so spontan ein, in dem drinne stand, dass also mindestens mal den neuen Ausweis nichts und niemand zu kopieren hat. Ich meine, da war mal was, so ein ausdrückliches, explizites Verbot. Wenn jetzt nun irgendwie das Gericht meint, sich über dieses Verbot hinwegsetzen zu müssen, dann hat es da hoffentlich eine gesetzliche Grundlage für. Na, also steht im Personalausweisgesetz, nein, also niemand darf das kopieren, es sei denn, irgendein Gericht beschließt, das kopieren zu wollen. Vor allen Dingen, weil es ja auch so schwer ist, ne, die offizielle Argumentation für so eine Aktion ist ja immer, ja, aber wenn dann jemand stören würde, dann könnte man den ja nicht mehr identifizieren, weil ist ja völlig unmöglich in einem Gerichtssaal, wo gerade mal 100 Leute Platz haben, da Wachleute zu drapieren, die dann einen Störer während des Störens aufgreifen. Da muss man nichts und überhaupt niemanden identifizieren, weil man greift sich den Störer und hat dann genügend Zeit, den in Gewahrsam zu nehmen, in Haft zu tun oder sonst irgendwas mit dem zu machen. Umbringen wäre tendenziell übrigens keine gute Idee. Aber hey. Na, also da gibt's, die reißen jetzt also wirklich mit dem Hintern alles ein, was man einreißen kann. Ja, aber das geht ja nur um Döner, die ermordet wurden. Leute, geht weg. Na, also jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, nochmal irgendwie zu gucken, kann man das Gerichtsverfahren nicht irgendwo anders hin verfrachten? Eigentlich fast egal wo. Na, warum kommt das überhaupt nach München? Ja, weil von den 10 Morden irgendwie 3 in Bayern gewesen wären. Irgendwie so war das, glaube ich, mal als Argumentation. Na, aber tja. So, und dann gibt's auch die Sabage. Ich weiß, die sprechen sich anders aus, ist aber egal. Im Streit um die Vergabe der Presseplätze beim NSU-Prozess will die türkische Zeitung Sabah, spricht mich glaube ich aus, Verfassungsbeschwerde einreichen. Gerichtsverfahren müsste öffentlich sein, auch für türkischstimmige Medien. Menschen in Deutschland, sagte der stellvertretende Chefredakteur der Nachrichtenagentur, deren Name ja nicht genannt werden darf. Auch die türkische Tageszeitung Hürriyet prüft rechtliche Schritte. Kein türkisches Medium hat einen festen Platz für den am 17. April startenden Prozess zugesagt bekommen. Nun wage ich mal so aus meiner naiven, juristisch völlig ungebildeten Sicht zu bezweifeln, dass sie da eine fundierte Grundlage haben. Weil die Regeln, die das Gericht sich ausgedacht hat, sind nicht unrealistisch. Und wenn sie sich an diese Regeln knallhart gehalten haben, dann ist da zumindest auf dem Formalweg erstmal nichts anzugreifen. Der Haken wäre halt jetzt umgekehrt, wenn sie jetzt von diesen Regeln irgendwie signifikant abweichen würden, dann könnten Chapes Anwälte da gucken, ob sie das Verfahren dann eigentlich gleich in eine Revision reinwerfen können. Oder dann ist ausgedrückt, man könnte sich das Verfahren klemmen. Also ich meine, es wäre jetzt sowieso ein guter Zeitpunkt, sich das Verfahren an der Stelle so erstmal zu klemmen und sich irgendwie ein Gericht zu suchen, was nicht mit dem Arsch alles einreißt, was irgendwie nicht bei 3 verschwunden ist. Aber hey. So, genau das dazu. Dann gibt's den Geheimzahldienst. Nach einem noch nicht rechtskräftigen Urteil aus Saarlouis muss nämlich der saarländische Verfassungsgeheimdienst für die Überwachung von Handys an das Mobilfunkunternehmen E-Plus bezahlen. Zwischen Oktober 2010 und Januar 2011 hatte E-Plus auf Anordnung des Innenministeriums mehrere Telefonanschlüsse überwacht und forderte dafür eine Entschädigung von 1290 Euro. Nachdem der Verfassungsgeheimdienst dies mit der Begründung abgelehnt hatte, es gebe keine gesetzliche Regelung, klagte E-Plus. Die Gesetzeslücke entstand mit einer Änderung des Telekommunikationsgesetzes 2009. Ja, morgen ist kalt, ist mir egal. Als es den Ländern überlassen wurde, eine Regelung für ihre Verfassungsgeheimdienstämter zu finden. In Bayern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz gibt es beispielsweise neue Gesetze, wonach Mobilfunkunternehmen den Landesverfassungsgeheimdienst kostenlos Daten überlassen müssen. Oder anders ausgerückt, huch! Die Geheimdienste meinen, sie können einfach mal Telefonate abschnorcheln und müssen dafür nicht bezahlen? Klingt jetzt irgendwie so ein bisschen nach der berühmten Kostenlos-Mentalität, die doch die christlich zensierende Union bei jeder unpassenden Gelegenheit beklagt. Aber ja. So, dann gibt's die Terrorlippenpflege. Ein Päckchen mit Lippenpflegestiften hat nämlich an einem S- und U-Bahnhof in Berlin-Friedrichshain für Aufregung gesorgt. Ein Streifenpolizist hatte das verdächtige Paket nahe des U-Bahn-Eingangs am Ringkenter entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Wenig später rückten Experten des Landeskriminellen Amtes an, die das Päckchen mit einer Wasserkanone öffneten. Der Inhalt sei allerdings völlig harmlos gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Lauter Lippenpflegestifte mit Werbeaufdruck. Die sollten wohl verteilt werden. Das war bestimmt ein schlimmer Terroranschlag der Lippenpflegestifte-Mafia. Ha? dass jetzt auch Bullen sich irgendwie mit CoverUAS-Technologie verhalten, das darf einem dann allerdings schon irgendwie komisch vorkommen. Weil, also ich kenne das eigentlich nur so frei nach dem Motto, naja, das ist Ergebnis von if you see something, say something. Wenn dann irgendwie Laien für Sicherheit sorgen sollen, dann kriegt man halt nur Laiensicherheit. Das war ein Bulle. Der Bulle ist nicht in der Lage zu erkennen, dass das nicht offensichtlich gefährlich ist. Und dass man vielleicht erstmal einen Blick reinwerfen könnte, ganz vorsichtig, um rauszufinden, ob es eventuell gefährlich sein könnte. Und dann festzustellen, naja, so Lipidpflegestifte, also bis die explodieren, da muss man schon irgendwie ein bisschen mehr für tun. Also sie zum Beispiel durch Sprengstoff ersetzen. Oder so. Aber hey, die Besten der Besten der Besten der Besten der Besten. Sir. Und dann gibt es auch das SE-Peng. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat einen Mann angeschossen, der in Herzogenrath bei Aachen mit einer Hausexplosion gedroht hatte. Nachdem alle Versuche gescheitert waren, mit dem Mann zu sprechen, drangen die Spezialkräfte in der Nacht in das Haus ein und überwältigten den 50-Jährigen. Der Mann wurde von einem Schuss in die Hüfte getroffen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand soll stabil sein. Und nachdem er dann im Krankenhaus im Zweifelsfall nicht sofort wieder entlassen wurde, ist er schwer verletzt. Nach Diktion der Polizei. Wo ja ein Polizist, der sich einen Fingernagel angerissen hat und nicht sofort wieder gehen darf, auch schwer verletzt ist. Aber hey. Zuvor hatte der Mann angedeutet, sich mit einem großen Rums aus dem Leben zu verabschieden. Und auch hier haben wir wieder einen Fall von, die nicht genannte Presseagentur nennt keine Religionszugehörigkeit des Mannes, ist davon ausgegangen werden, dass es sich also nicht um einen Muslim handelt. Na, weil sonst wäre das ein schlimmer salafistischer Terroristist. Aber mal mindestens. Und die heldenhaften Sondereinsatzbullen hätten ihn in letzter Sekunde oder so. So, dann gibt es auch die BND-Wachung, weil stellt sich raus, dass die Telekommunikationsüberwachung des Bundesnachrichten, des Bundesauslandsgeheimdienstes zu gut Deutsch, so überhaupt nichts bringt. Völlig überraschend, das wissen wir eigentlich alle auch schon. Aber ja, also jetzt gibt es da nochmal konkrete Zahlen für 2011. Warum man jetzt erst Zahlen für 2011 rauslässt. Könnt ihr mir bei Gelegenheit vielleicht auch nochmal irgendwie jemand erläutern? So richtig einleuchten will mir das nicht, aber hey. Von den 329.628 Telekommunikationsverkehren, was irgendwie Anrufe, E-Mails, sonstige abgeschnorchelte Daten sind, im Bereich Terrorismus waren 327.557 E-Mails. Wie viele davon Spam waren, wissen wir natürlich nicht. Diese E-Mails und Telefongespräche wurden nach über 10.000 Suchbegriffen durchforstet. Aus diesem riesigen Datenberg hat man dann immerhin die gigantische Anzahl von 290 als nachrichtendienstlich relevant eingestuft. Nur nochmal zur Miete meißeln. Die haben 300.000 Mails und Telefonate abgeschnorchelt und davon 290 nach dem Filter noch übrig behalten, die eventuell vielleicht relevant sein könnten, weil der Begriff Bombe drinne vorkommt. Also man darf mal wieder davon ausgehen, der Bundesauslandsgeheimdienst schnorchelt sämtliche Telekommunikationsverbindungen überall ab. Weil kann mir aber auch keiner erklären, dass sämtliche E-Mails und Telefonate immer nur mit dem Ausland zu tun hätten. Das glaube ich im Zweifelsfall nicht. Und dann kommt da so überhaupt nichts bei raus, weil wie viele schlimme Terrorverfahren hat denn jetzt nun eigentlich der Bundesauslandsgeheimdienst verhindert? Also ähnlich wie Brüllrich, der jetzt in der letzten Woche rausgelassen hat, die, was ist es, Antiterrordatei? Irgendwelche Abschnorchel. Ich glaube, es ist sogar die Antiterror-Datei. Irgendwelche Abschnorchelgesetze, die wären ja so erfolgreich gewesen. Wozu mir dann nur einfällt, ja, dann zeigen Sie doch mal, Herr Bröhrig, wie viele versuchte Terroranschläge sind denn nur durch dieses großartige Verfahren verhindert worden? Ich möchte lösen nach Medienangaben keins. Weil die Medien keinen einzigen schlimmen Terroranschlag irgendwo gesehen haben. Der einzige schlimme Terroranschlag, den man irgendwie sich aus dem Arsch ziehen könnte, ist die Bombe gewesen. Und die ist deswegen verhindert worden, weil da gar kein Zünder drin war. Oder anders ausgedrückt, nein, sie haben überhaupt gar nichts verhindert. Weil es keinen schlimmen Terrorismus gibt in Deutschland. Keine schlimmen Terroranschläge zumindest. Ja, und wenn Nazis durch die Lande ziehen und Anführungszeichen Döner, Anführungszeichen, ermorden, dann ist das ja kein schlimmer Terrorismus, sondern dann sind das ja nur Nazis, die tun halt, was sie immer tun. Oder so. Na, also, ja, schön, dass wir verglichen haben. So, dann gibt es die LKSTA-Schnüffel, weil in Sachsen-Anhalt ist ein bedauerlicher Einzelfall passiert von Bullen, die nicht begriffen haben, wen sie denn eigentlich nicht überwachen dürfen. Da hat nämlich das Landeskriminelle Amt Sachsen-Anhalt die Staatsanwaltschaft abgeschnorchelt. Und natürlich die üblichen Verdächtigen, wie Teufel schreibt, bei denen schon keiner mehr was sagt, weil es eh keinen Sinn hat, BUND und andere Umweltaktivisten, bei denen ist das ja wie bei den Tierversuchsgegnern und den Fußballfans, da sagt keiner mehr was. Jetzt könnte man vielleicht irgendwie auf die Idee kommen, dass Staatsanwaltschaften abschnorcheln eventuell unter Umständen möglicherweise mit einer Verfassung kollidieren könnte und man eventuell möglicherweise vielleicht mal ein Landesamt für den Schutz einer solchen darauf ansetzen könnte, mal zu überprüfen, ob ein landeskriminelles Amt eigentlich noch auf dem Boden der sächsischen Verfassung agiert. Ja, oder man könnte mal mindestens hingehen und könnte sagen, okay, sehr geehrter Chef des landeskriminellen Amtes Sachsen-Anhalt, kommen Sie mal her, beugen Sie sich mal nach vorne, ziehen Sie mal die Hose runter, Sie kriegen jetzt einen Einlauf. Na? Passiert natürlich nicht, ne? Es passiert überhaupt gar nichts. Weil hey, wenn Bullen irgendwen abschnorchen, ach, das wird schon rechtens sein. Na, die würden doch nie etwas Böses tun. Na, wenn ein unbewaffneter Mensch, beziehungsweise, nee, der hatte ja ein Messer. Wenn ein mit einem Messer bewaffneter Mensch von zweistellig Anzahl Kugeln die letzte von hinten getroffen wird und dabei verstirbt, ist das natürlich kein Totschlag oder ähnliches. Nein, das ist Notwehr. Ist ja völlig gerechtfertigt. Ja. Nein, ich reg mich nicht auf. Nein, ich will mich nicht aufregen. So, gestern gab es dann auch noch die Not-PD, weil stellt sich raus, die NPD hat ein klitzewinziges Problem. Sie hat nämlich kein Geld mehr. Ja. Wofür brauchen wir doch gleich nochmal ein teures Verbotsverfahren gegen diese Partei? Kind, wir brauchen das nicht. Wir müssen denen einfach nur die Geldquelle abdrehen. Das hat der Bundestag ja jetzt schon getan. Jetzt müssten die Geheimdienste auch noch aufhören, die Nazis mit Geld zu bewerfen. Dann ist die NPD innerhalb von 5 Minuten pleite. Oder wie es hier eine nicht genannte Presseagentur formuliert. Die rechtsextreme NPD muss die Mitarbeiter in ihrer Berliner Parteizentrale aus Geldnot vor die Tür setzen. Alle 7 festen Mitarbeiter hätten ihre Kündigung erhalten, sagte NPD-Sprecher Frank Franz einer Nachrichtenagentur. Ein Magazin hatte als erstes über die Entlassungen berichtet. Ursache ist dem Sprecher zufolge Geldnot. Der Bundestag hatte nämlich die Auszahlung der Mittel aus der staatlichen Parteienfinanzierung gestoppt, weil die NPD eine Millionenstrafe wegen eines fehlerhaften Rechenschaftsberichts noch nicht beglichen hatte. Na, wie gesagt, hört jetzt auch noch auf, die Nazis mit Geld zu bewerfen über die Geheimdienste. Und dann ist die Partei irgendwann verschrumpelt. Ist sie weg. Das ist fast so gut wie ein Verbot, weil eine Partei, die weg ist, ist weg. W-E-C-K. Müsst ihr gar nichts tun für. Na, ihr müsst noch nicht mal mehr irgendwie ein Verfahren für viel Geld vor einem Gericht mit dem Vornamen Bundesverfassungsgericht anstreben. Bei dem die Erfolgsaussichten ja auch nicht gigantisch sind. Ja, aber auf die Idee kommen sie alle irgendwie wieder nicht, ne? Weil also, wenn wir die Nazis nicht mit Geld bewerfen, dann wissen wir ja nicht, was sie vorhaben. Okay. Es stellt sich ja nun inzwischen einigermaßen als wahrscheinlich raus, dass der eine oder andere Geheimdienst bei der NSU-Informanten in der Nähe hatte. So, jetzt Eier auf den Tisch. Wie viele Informationen über die NSU sind denn bei welchem Geheimdienst wann vorhanden gewesen? Und wie viel wurde daraufhin getan? Ja, ich möchte schon mal eine Lösung empfehlen. Es wurde zumindest nichts getan, um Morde zu verhindern. Wofür braucht man jetzt doch gleich nochmal das Geld in die Informanten reinwerfen? Was bringt es? Hint, nichts. Aber ja, so, Wahlkampf geht natürlich auch wieder weiter. Als erstes hätten wir mal den Röspel. FDP-Chef Philipp Rücktritt, Rösler, hat eine rote-grüne Regierung als Katastrophe für Deutschland bezeichnet. Eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen nach der Bundestagswahl erzählte er eine klare Absage. Warum sollte eine bestenfalls 5% Partei überhaupt in irgendeiner Koalition beteiligt werden. Na, warum sollte man das wollen? Aber ja, wir setzen auf Schwarzgeld, sagte der Vizekanzler nicht einer Nachrichtenagentur. Die FDP stehe für eine Entlastung der Mitte und einen starken Mittelstand. Das kann man ja jetzt wunderschön sehen. Also, kommt natürlich auf die Definition von Mittelstand an. Aber wenn Mittelstand alles ist, was gerade nicht mehr Hartz IV bekommt, dann ist das ein großartiger Mittelstand. Und dem habt ihr jetzt wie geholfen? Was? Ihr habt die gigantische Anzahl von wie viel Euro pro Monat den Leuten mehr zugänglich gemacht? Ist es schon eine zweistellige Anzahl Euro? Nein? Ja, dann gehen Sie doch mal weg, Herr Rücktritt. Sie schulden mir nebenbei immer noch einen Rücktritt, weil die große Gesundheitsreform, die ist ja nicht gekommen. Und wenn keine große Gesundheitsreform käme, sprach da mal ein Herr Rücktritt, dann würde man ihn ja nicht mehr wollen. Das war der Zeitpunkt, wo ich ihm den Namen Rücktritt gegeben habe. So, die Legislaturperiode ist fast vorbei. Es ist keine Gesundheitsreform in Sicht. Es ist ja noch nicht mal mehr eine in Planung. Also, Herr Rücktritt, Sie schulden mir noch einen Rücktritt. Also, ja. Und dann tönt er rum, dass SPD und Grüne ja Steuererhöhungen wollten. Allein bei den Spezialdemokraten drohten Mehrbelastungen von 40 Milliarden Euro. Da steht allerdings nicht von wem und es steht auch nicht über welchen Zeitraum. Und von daher kann er sich diese Aussage dahin stecken, wo sie herkommt. Ich wusste gar nicht, dass der Mann aus seinem Arsch redet. So, ganz auch von Beust, der ehemalige Bürgermeister hier aus der Stadt, Ole von Beust, der in Wirklichkeit ja gar nicht Ole von Beust heißt, sondern einen viel längeren Namen mit viel mehr Bestandteilen hat. So ähnlich wie Gegilte, der nicht Wilhelm hieß. Der jedenfalls hat also den Widerstand seiner Partei gegen die Gleichstellung homosexueller Lebenspartnerschaften kritisiert. Ja, nun, nachdem er ein persönliches Interesse daran haben kann, ist er ein bisschen voreingenommen, aber ja. Es gibt nichts Konservativeres als die Ehe, sagte er einer Zeitung. Ich habe noch keiner rational begründen können, warum es gegen konservative Prinzipien verstoße, wenn gleichgeschlechtliche Menschen eine feste Bindung eingingen und genauso privilegiert werden wie Verheiratete. Ja, aber im Grundgesetz steht ja nur Ehe und wir nennen das da nicht Ehe und deswegen geht das ja nicht. Ja, also eine rationale Begründung für die religiös verbrämten Forderungen der christlich zensierenden Union, Herr von Beust, wenn Sie das haben wollen, da hätte ich hier noch ein paar Brücken günstig anzubieten. Selbst für die bürgerliche Klientel sei das gar kein Problem. Die Ablehnung der Homo-Ehe könne die CDU Stimmen kosten. Ja, das ist ja auch gut so. So, dann Minderbrück, SPD-Kanzlerkandidat Pierre Stonebridge hat eine rot-grüne Minderheitsregierung im Bund ausgeschlossen. Er habe immer wieder klar gemacht, dass das für ihn nicht in Frage kommt. Also der Herr Stonebridge möchte weder unter Angie Vizekanzler sein, noch möchte er Minderheitskanzler sein. Der Herr Stonebridge macht also mehr als deutlich, er möchte nicht Kanzler sein. Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie oft er es jetzt noch verkünden muss, bis es irgendwie auch dem Letzten aufgefallen ist, aber der Herr Stonebridge möchte nicht gewählt werden. Der Herr Stonebridge möchte eigentlich nur seinen fetten Arsch bei irgendwelchen Banken gepampert bekommen. Von daher, ja. Blub. So. Gestern gab es dann noch die Lohnfortzahlung, weil die SPD hat sich jetzt einfallen lassen, im Fall eines Wahlsiegs die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu verlängern. Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Kramme sagte einer Zeitung, in bestimmten Fällen sollte die Leistung von 6 auf 12 Wochen erhöht werden. Dies sei etwa denkbar, wenn Arbeitgeber kein funktionierendes Eingliederungsmanagement für Mitarbeiter anböten, die nach einer Krankheit an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Also wenn man nicht wieder eingegliedert werden kann, dann muss man länger von der Krankenversicherung bezahlt werden, weil wenn man nicht mehr arbeiten kann, dann oder wenn man nicht sofort wieder voll arbeiten kann, dann, das gibt ja noch nicht mal mehr Sinn. Frau Kramme betonte, der psychische Druck am Arbeitsplatz habe stetig zugenommen. Die Regelungen zum Arbeitsschutz hätten sich dem aber nicht angepasst. Das könnte vielleicht auch irgendwie damit zu tun haben, dass immer mehr Leuten deutlich gemacht wird, ja, wenn ihr nicht für egal welchen Lohn 300% leistet, dann werfen wir euch raus, weil auf dem Arbeitsmarkt gibt es ja genügend Leute, die für einen Mindestlohn, für weniger als einen Mindestlohn die Sklavenarbeit übernehmen. Und Frau Kramme, auf die Gefahr hin, dass ich Ihnen etwas Offensichtliches mitteile, aber da hat eine gewisse blutfarbene Partei einen nicht unwesentlichen Anteil dran. Ist gerade mal 10 Jahre her. Hm, aber hey. So, Neues vom Atom. Da gab es nämlich erstmal eine Konrad-Zögerung. Das Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle, Schacht Konrad in der Salzgitter, könnte erst 2021 startbereit sein. Das mit dem Bau beauftragte Unternehmen hat einen erheblichen Mehraufwand für die Sanierung von mindestens einem der beiden alten Schächte festgestellt. Da kann man ja auch irgendwie nicht mit rechnen vorher. Na, ist ein Großprojekt, dauert natürlich länger. Nehmen Sie die offiziellen Schätzungen, verdoppeln Sie die Zeit. Da kommen wir in die Nähe von einer realistischen Schätzung. Dann nehmen Sie die Schätzung und verdreifachen die nochmal. Dann sind wir in dem Bereich, da könnte es realistisch werden. In einem Bericht an den Bund werden als Verzugszeitraum 2 Jahre angegeben. Schon jetzt ist erst 2019 mit dem Einlagerungsstart zu rechnen. Zur Schachtanlage Konrad soll der Großteil der Abfälle aus deutschen Atomkraftwerken gehen. Wobei, ein Endlager haben wir ja immer noch keins. Und auch keine Aussicht darauf, in relativ naher Zukunft irgendwann mal zu einem gelangen können, zu können. So, dann gibt's Mittelfug. Der Präsident des Bimbis-Verbandes Mittelständischer Wirtschaft, Ohofen, hat Bundeskanzlerin Merkel aufgefordert, im Streit um die hohen Energiepreise einzulenken. Ohofen forderte sie in einem Gespräch mit einer Nachrichtenagentur, auf, über ihren parteipolitischen Schatten zu springen. Wenn die SPD für eine Senkung der Stromsteuer eintrete, müsste Frau Merkel als CDU-Vorsitzende nicht automatisch dagegen sein, betonte er. Ohofen fügte hinzu, die Energiewende polarisiere deshalb so stark, weil die Lasten extrem ungleich verteilt seien. Am stärksten würden Privathaushalte und der Mittelstand belastet. Am stärksten werden Privathaushalte belastet. Große Firmen mit einer dicken Lobby haben dafür gesorgt, dass sie keinen Strom mehr bezahlen müssen. Die kriegen alles kostenlos, weil sonst geht ja die Welt unter. Und wer dann halt noch übrig ist, sind Privathaushalte und Kleinstfirmen. Der sogenannte Mittelstand. Ja, okay. Dann gab es einen Arkansas-Fall, weil in einem amerikanischen Atomkraftwerk ist ein Arbeiter bei einem Unfall getötet worden. Der Betreiber der Anlage im US-Bundesstaat Arkansas teilte mit, für Bewohner der Region habe keinerlei Gefahr bestanden, bla, Fasel, run. Na, es gibt einen Unfall, da ist einer bei umgekommen. Aber es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Nee, klar. Das soll man euch jetzt glauben, oder was? Ich hätte da noch günstig ein paar Rücken im günstigen Angebot. Die werden eh demnächst ausgebaut. Es sei lediglich die niedrigste Alarmstufe bei Notfällen ausgelöst worden. Der Erklärung zufolge kam der Mann ums Leben, als Teile eines Generators bei Arbeiten an einer Turbine zu Boden stürzten. Einer der Reaktorblöcke habe sich daraufhin automatisch abgeschaltet. Und wir wissen ja alle, ein abgeschalteter Reaktor besteht ja überhaupt keine Gefahr für irgendwas und man muss den ja auch nicht mehr kühlen. Ich hätte da noch eine Atomruine in Fukushima im günstigen Angebot. Möchte die vielleicht jemand haben? Gegen geringe Gebühr? So, dann gab es den Nordkoreaktor. Nordkorea will einen 5-Megawatt-Reaktor mit seinem umstrittenen Atomkomplex Yongbyon wieder hochfahren. Es würden Maßnahmen für eine Wiederinbetriebnahme des Reaktors und andere Einrichtungen getroffen, berichteten die Staatsmedien. Also der Witz an Nordkorea ist, der dortige Staatschef brüstet sich jetzt mit was weiß ich nicht. Und hat sich jetzt also da sein AKW aus dem Arsch gezogen und sagt, das fahren wir jetzt aber wieder hoch. Witz an dem AKW ist allerdings, dass da vor ein paar Jahren mal der Kühlturm beseitigt wurde. So, und dann ist das Glück, ja, du kannst das Ding hochfahren, dann hast du aber das Problem, dass das Teil mehr Wärme erzeugt, als irgendwo an dir abgeführt werden kann. Und dann hast du ein Problem und hast ein ziemlich heiß laufendes AKW. AKWs sind übrigens die Dinger, wo man nicht möchte, dass sie heißer werden als vom Design ausgelegt. Weil die sonst nämlich irgendwann auf die glorreiche Idee kommen, dass sie Kabumm machen wollen. Und wenn man sich dann schon damit brüstet, dass man die USA mit A-Waffen bombardieren würde, dann ist das vielleicht nicht so eine töfte Idee, ein explodierendes AKW im eigenen Land zu produzieren. Oder anders ausgedrückt, das halte ich erstmal für Bullshit. Bis zum Beweis eines Gegenteils. Dann gibt's aus der Kategorie 9.8 die Meldung, dass Deutschland im vergangenen Jahr erneut mehr Strom aus- als eingeführt hat. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, war der Exportüberschuss viermal so groß wie 2011. Die wichtigsten Abnehmer waren die Niederlande, Österreich und die Schweiz. Grundlage für die Angaben sind Zahlen der vier großen Übertragungsnetzbetreiber. Oder ein bisschen anders ausgedrückt. Da ist irgendwo in Nachrichten, hatte ich jetzt was gehört von, ja, das ist so die Kapazität von zwei AKWs, die da mehr produziert wurde in Deutschland als benötigt in Deutschland. Oder ein bisschen anders formuliert, man könnte jetzt sofort zwei AKWs abschalten und hätte dann immer noch kein Problem, dass irgendwie zu wenig Strom im Land vorhanden wäre. Na, dass wir jetzt den Strom nicht alle kostenlos kriegen, liegt auch nur daran, dass A, die AKW-Betreiber immer noch sich Geld in irgendwelche Körperöffnungen schaufeln dürfen. Dass B, sämtliche anderen Kraftwerksbetreiber das natürlich auch dürfen, die aber wenigstens noch ein bisschen Abschreibung haben. Und C, durch die Querfinanzierung sämtlicher Stromsubventionen relativ wenig Leute relativ viel bezahlen müssen. Sag mal, Müllwagen. So, dann gibt es eine Waffenhandelsabkommensgeschichte der UN. Nach jahrelangen Verhandlungen haben die Vereinten Nationen erstmals einen weltweit gültigen Vertrag zur Kontrolle des Waffenhandels verabschiedet, der allerdings noch wertlos ist, weil von den Ländern, die da jetzt nicht Nein gesagt haben, braucht es nochmal, steht hier natürlich nicht drin, hat die Nachrichtenagentur nicht berichtet. Der Witz daran ist, das Ding ist erstmal nur ein Stück Papier. Bevor nicht eine gewisse Anzahl Länder das Teil auch selber ratifiziert hat, ist es aber auch nur ein Stück Papier. Von mir aus ein Stück bedrucktes Papier, aber wertlos. Also ein wertloses, bedrucktes Stück Papier. Na, und verhindern wird das ungefähr überhaupt nichts, weil so Waffenexportländer wie Deutschland werden weiterhin nicht daran gehindert, Waffen in Kriegsgebiete zu exportieren. Von daher blub. So, dann gab es einen Israel-Angriff, weil die israelische Luftwaffe hat erstmals seit der im November verkündeten Waffenruhe wieder einen Angriff auf den Gaza-Streifen geflogen. Als Reaktion auf Raketenangriffe militanter Palästinenser seien in der Nacht zwei Terrorziele angegriffen worden, teilte die israelische Armee mit. Oder anders ausgedrückt, sie haben zweimal wieder Zivilisten tot gemacht, umgebracht, ermordet, weggebombt. Das ist gut, weil, angeblich hätte es da Raketenangriffe gegeben. Na, aber nachdem ja bekannt ist, wie die israelische Armee vorgeht, so frei nach dem Motto, irgendwo aus einem Wohngebiet kommt irgendwas, was Bumm machen könnte, dann wird das gesamte Wohngebiet platt gemacht. Na, oder irgendwo ein angeblicher Terrorist, na, dessen Familie muss jetzt sofort erschossen werden. Kann man davon ausgehen, dass die sich auf ungefähr überhaupt gar keinen Fall noch an irgendwelche Menschenrechte halten. Die Pfeifen. Aber hey. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt diese Woche mal wieder Alison Krauss mit einem etwas längeren Titel, den nämlich auf den Namen, nein, er hört nicht auf den Namen, er trägt den Namen Disease, ist der dritte Titel aus dem Album Little Light Originals, beziehungsweise er trägt den Namen Disease, Klammer auf, 08/03/08, was ein zweites für ein Datum ist. Ist 8 Minuten 19 lang, entstammt dem Album Little Light Originals und habe ich damals bei Yamendo irgendwann mal kostenlos und Creative Commons lizenziert herniedergeladen. Gefolgt ist das Ganze von dem schönen Morgen vom 25. März, wo der Herr Köpersbusch sich mal zu den Nazis in 4 Minuten 28 ins Benehmen gesetzt hat. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer er sonst noch so gemacht hat, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt auf das, was ich hier so von mir gelabert habe, seid ihr herzlich dazu eingeladen, das zum Beispiel per Kommentar im compublog.de in meine Richtung zu kommentieren. Unter dem Eintrag zu Comport 369 Teil 1. Ihr könntet natürlich auch eine E-Mail an compublog@gmail.com schreiben oder einen Tweet oder eine app.net-Botschaft an @comport oder eine Rezension im iTunes Store oder so. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Disease von Alison Krauss und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
stepping on the thoughts of a pain. Released from this anger is someplace I would like to be. And when I feel myself defeated, I bleed. And when I see them twisted around, dancing in their own wink, I rage. And I don't want to exist on this plane, crashing down to the level of depth of skin. Flesh and bone are wrapped up in pages, flashed in our faces, laughing in sparkle, run away. I'm lost again, misdirected and folded, drowned in bones. And thrown away, they told me to disappear and slowly dive into the shallow end of the deep. Try to hold on to what I believe. Disappear, no longer here is anything but wretched and disfigured. So I slash myself again and I drown my hopes again. Lose myself in this disease. Lost again. Mm-hmm. cut yourself into the mold. Nothing left to rid yourself of but violent blood. Torn skin screaming and silent stares. We replace marble with plaster.
Gestern wurde bekannt, das Terrornetzwerk NSU bestand nicht nur aus einer Handvoll Leute. Mindestens 129 Helfer sollen dem Bundestagsuntersuchungsausschuss mittlerweile bekannt sein. Wer davon von den Morden der NSU wusste oder ob gar V-Leute des Verfassungsschutzes darunter sind, weiß man noch nicht. Und noch eine schlechte Nachricht, die Zahl der rechtsmotivierten Straf- und Gewalttaten ist wieder gestiegen, hat Bundesinnenminister Friedrich gestern mitgeteilt. Die Bundesregierung lehnt einen eigenen Verbotsantrag gegen die NPD weiter ab, so sagt CDU-Finanzminister Wolfgang Schäuble gestern. Die Rechtsextremen haben sich in Deutschland zu normalen Zeiten immer selbst erledigt.
Es kommentiert Friedrich Küppersbusch. Guten Morgen.
Guten Morgen zusammen. Hallo.
Morgen. Ja, leben wir denn wirklich in normalen Zeiten und Schäuble, Friedrich und Co. wissen ganz genau, was sie tun und was sie besser lassen sollten?
Ja, völlig normalen Wahlkampfzeiten. Das Thema hat nun so lange gehalten, das reiten die bis zum September auch noch durch. Ich würde Wolfgang Schäuble, weil man den in der Politik lange kennt, das jederzeit abkaufen, dass er sagt, Kinder, ich kann mich im Grunde noch erinnern, wie die NPD in 7 westdeutschen Parlamenten saß in den 60er Jahren und wie sie aus einem nach dem anderen wieder rausflog, weil die Wählerinnen und Wähler das durchschaut und erledigt hatten. Und naja, also zumindest als ein gebildeter, historisch interessierter Mann wird er wissen, dass 1951 sozusagen das Ende der Pubertät dieser Republik damit begann, dass man gleich mal eine Nazi-Partei verboten hat, die Sozialistische Reichspartei. Und da hat die Bundesregierung damals einfach mit Regierungsbeschluss gesagt, so, wir verbieten euch, könnt ihr einpacken. Wir fragen zwar noch das Verfassungsgericht hinterher, ob ihr auch böse seid, aber da ist unsere Haltung klar. Die NPD gibt es nur, weil es vorher schon mal ein Parteiverbot gegeben hat. Die ist dann sozusagen als ganz sacht umbrämte Neugründung der SRP in die Welt gekommen. Wer das alles erlebt hat, Herrn Friedrich kenne ich als politisch Handelnden noch nicht so lange, deswegen kann ich dem nicht so, meine ich dem nicht so, hinter die Stirn gucken zu können. Wenn diese erfahrenen Politiker sagen, ja, hat's gegeben, wird's wiedergeben, müsst ihr mit klarkommen. Das ist ein Argument.
Aber Sie sind dann doch eher für, also man kann ja zwei Sachen sagen. Man macht es einerseits, sagt man, es würde eher schaden, wenn die jetzt in die Diskussion kommen. Andererseits kann man natürlich sagen, wenn jetzt alle sagen, die sind verfassungsfeindlich, dann soll man sie auch verbieten. Was sagen Sie?
Genau. Das sind ja zwei weitere gute Beispiele für Ambivalenz, dass man sagt, naja, jetzt wird das endlich mal aufgeklärt und da waren ja sogar V-Leute in der Nähe dieses NSU, sich selbst verherrlichenden Terrornetzwerkes und der SPD-Ausschussvorsitzende Ederti hat bereits gesagt, seien erschreckend viele V-Leute. Wie kann das denn sein, dass da in der Nähe von den Uwes und Frau Tschäpe so viele V-Leute sind? Haben die etwa was gewusst? Ach du Himmel. Und Herr Friedrich sagt, die Zahl der rechtsextremen Straftaten ist insgesamt insgesamt um 4% gestiegen. Ja, sind die gestiegen oder haben die endlich mal angefangen aufzupassen? Wir haben doch uns alle verwundert die Augen gerieben, wenn zum Beispiel Menschen mit dunkler Hautfarbe zusammengeschlagen wurden und Gerichte sagten, ja, das hatte jetzt keinen rassistischen Hintergrund. Also die Aufmerksamkeit ist enorm gestiegen und das ist letztlich das, was auf die Dauer zählen wird. Es gibt, und das ist die eigentliche Nachricht, glaube ich, hinter allen drei Meldungen, es gibt da keine super Top-Dufte-Ey-Kumpel-Haltung zu der Nummer. Wenn man eine Partei verbietet, dann ist es immer auch ein Offenbarungsei, dass man sagt, wir sind denen mit Argumenten nicht beigekommen. Das ist schäbig, muss aber manchmal sein. Und wenn man eine Partei nicht verbietet und sie weiter mit Parteifinanzierung durchfüttert, mit meinem Geld, mit meinem Steuergeld wird die NPD durchgefüttert. Und wenn man weiter die Risiken nimmt und wenn man weiter sagt, naja, da sind so viele V-Leute drin, da wissen wir gar nicht, ob das nicht sozusagen eine braun bemäntelte Außenstelle des Verfassungsschutzes ist, dann macht man sich auch schmutzig. So oder so, man macht sich schmutzig mit denen. Sonst wäre es ja auch ein Spaß, Nazis zu haben. Wir müssen dauernd damit umgehen. Es gibt keine Wundermedizin.
Und was würden Sie nun machen? Verbieten oder nicht?
Ich fand die Geste gut, dass alle...
Sie wollen es mir nicht sagen.
Nein, ich fand die Geste gut. Es ging um Einmütigkeit, dass alle Verfassungsorgane, alle Parteien zusammen sagen, möglicherweise scheitern wir vor dem Verfassungsgericht, aber wir wollen zumindest den Bürgerinnen und Bürgern sagen, was wir darüber denken. Dass das jetzt in den Wahlkampf gerät und die FDP sagt, wir braten uns aber ein extra drei da drauf, hat die Geste im Grunde schon zerstört. Ich wäre bei denen, die sagen, wir machen die Geste.
Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gerne.